Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise.
Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es nach St. Anton am Arlberg, also Urlaub in Österreich, steht wieder einmal an. Wir sind mit den E-Bikes unterwegs auf tollen Bike-Routen zu tiefblauen Seen und auf urige Hütten. Dabei erleben wir auch, was diese Urlaubsregion ausmacht, übrigens auch mit vielen Angeboten für Kinder. Es gibt einige Weltrekorde, zum Beispiel beim Edelweiß. Lassen Sie sich da mal überraschen und besonders können Sie sich auf diesen netten Gastgeber hier freuen.
Ja, an alle Hörer von Radioreise mit Alex, es ist wunderschön, dass ich zu euch einmal sprechen darf. Ich schicke euch einen schönen Gruß aus den Bergen, aus St. Anton am Arlberg. Ich bin der Martin Ebster, bin hier geboren, bin ein stolzer Tiroler und freue mich, wenn wir Gäste haben aus Deutschland, aus dem Gebiet, in dem man diese wunderbare Sendung hört. Schön, euch bei uns zu haben, der Martin aus Tirol.
Ja, der Martin aus Tirol wird uns auch die interessante Geschichte von St. Anton aufrollen, denn da spielt der Orient Express eine große, wichtige Rolle. Viel Spaß heute bei unserem Kurzurlaub in den Alpen und bis gleich.
Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute reisen wir in die Region, in der hohe, mächtige Alpen Vorarlberg von Tirol trennen. Wir sind auf Tiroler Seite in St. Anton am Arlberg. St. Anton gilt als die Wiege des alpinen Skisports und schreibt bis heute Wintersportgeschichte. Dieser Ort ist untrennbar mit der alpinen Ski-WM verbunden, mit Winterurlaub, mit tollen Pisten und all dem. Auch darüber reden wir und erleben aber vor allem den Sommer in seiner vollen Pracht. Bei uns heißt es heute also biken, wandern und auch genießen. Zunächst aber schauen wir uns an, wie dieses Weltdorf einst entstanden ist. Und dieser Blick zurück führt uns wiederum in den Winter zurück. Denn zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden die Menschen dieser Region, die bis dato mit Skifahren nicht viel am Hut hatten, begeisterte Skifahrer. Die ganze Geschichte erzählt uns gleich im Museum des Ortes Martin Ebster, der Tourismusdirektor von St. Anton am Arlberg. Hier aufgewachsen, er kennt diesen Ort wie seine Westentasche. Er kennt jeden in diesem Ort und jeder kennt ihn.
St. Anton am Arlberg war ja über Jahrhunderte eigentlich ein armes Bauerndorf am Ende eines Tales, weil da steht der Arlberg und das Tal ist sehr eng und die Bauern haben da sehr schwer das Leben gefristet. Der Arlberg war immer schon in den früheren Jahrhunderten eine Übergangsstraße, wobei man damals im Winter natürlich nicht von Straßen hat reden können. Und wir sprechen schon von der Zeit im 14. Jahrhundert. Da hat es einen Findelkind gegeben aus dem Schwabenland, der gesehen hat, dass die Menschen sterben auf dem Arlbergpass, wenn sie das Salz oder das Silber über den Pass transportiert haben. Und der hat dort oben das erste Hospiz gebaut, eine kleine Hütte, und hat damals den Menschen das Leben gerettet, einfach indem er im Winter rausgegangen ist und gerufen hat, ob jemand Hilfe braucht. Da ist St. Anton und St. Christoph am Arlberg zum ersten Mal erwähnt worden. Erst am Ende des 19. Jahrhunderts, als der Kaiser Franz Josef sich entschlossen hat, zu befehlen, dass eine Bahnstrecke quer durch Österreich gehen muss, von Osten nach Westen, von Wien nach Bregenz, ist dieses Tal wieder in den Fokus gelangt, einfach deswegen, weil es die einzige Verbindung war in Richtung Bregenz, natürlich mit dem Arlbergpass als Hindernis, und da hat man durch müssen. Und da hat man den Tunnel gebaut von 1880 bis 1884 und dann ist die Bahn durch St. Anton gefahren, durch dieses Bauerndorf, und damals hat man dann schon gemerkt, das interessiert die Menschen, und die Menschen sind dann mit dem Zug hierher gekommen. Die ersten Skifahrer bei uns waren Engländer. Engländer waren oft in der Geschichte als Erster irgendwo in der Welt. Und die St. Antoner haben dann relativ schnell gemerkt, dass man das, was die Engländer da auf ihren Holzbrettern aufführen, doch eigentlich auch machen könnte. Und dann ist es relativ schnell gegangen, dass St. Anton sich als der Ort entwickelt hat, vor allem auch mit St. Christoph zusammen, wo man die Skitechnik weiterentwickelt hat, mit Leuten wie dem Hannes Schneider vor allem, der die Arlbergtechnik entwickelt hat, der 1921 die erste Skischule entwickelt hat, und dann zusammen mit der Eisenbahn haben sich dann die Bergbahnen entwickelt. Mit diesen Bergbahnen dann natürlich auch die ganzen Tourismusbeherbergungsbetriebe. Wir sind seit Beginn des 20. Jahrhunderts im Tourismus, hat sich das natürlich immer weiterentwickelt bis zu der Skidestination, die wir jetzt sind. bis noch in die 2000er Jahre ist der Orient Express hier jede Woche stehen geblieben, hat einen längeren Halt gehabt und die Menschen sind hingepilgert zum Bahnhof, früher zum alten Bahnhof, der ja mitten im Ort war, jetzt zum neuen Bahnhof, um den Orient Express anzuschauen.
Gab es da mal einen berühmten Passagier, der ausgestiegen ist aus dem Orient Express und dieses Museum hier sehr toll fand? Wer war das gewesen und wann war das?
Das war erstaunlicherweise ein bulgarischer Tabakwarenhändler mit dem wunderbaren Namen Basil Kuzaklu. Und der ist ausgestiegen aus dem Orient Express und hat sich in dieses Haus, in das Museumshaus verliebt und hat es eigentlich vom Fleck weg erworben. Und der hat es dann gehabt von Ende der 20er Jahre bis 1955.
Es hat ja auch das Haus eine historische Rolle gespielt nach dem Zweiten Weltkrieg, als man begann, ja, die Nachkriegsordnung aufzustellen, Österreich neu zu ordnen.
Da war das Haus zwar noch im Besitz dieses Bulgaren, der war in der Schweiz im Exil, und die französische Besatzungsmacht ist ja bis nach Innsbruck gekommen und hat natürlich auch St. Anton in ihrem Einflussbereich gehabt. Der General Betoir hat zwar natürlich in Innsbruck gearbeitet, hat sich aber auch irgendwie in dieses Haus verliebt und war sehr oft in St. Anton. Die St. Antoner haben ihn auch sehr, sehr geschätzt, weil er die Menschen hat leben lassen nach diesem schlimmen Krieg. Und man sagt auch, dass hier im Haus der General Betoir mit den Engländern und den Franzosen und den Amerikanern zusammen auch Gespräche geführt hat über die Zonen, die in die Österreicher nach dem Krieg eingeteilt wurden. Also das Haus hat schon eine große Geschichte und St. Anton ist ein winzig kleiner Ort, wenn man so auf die Weltkarte schaut, mit 2.500 Einwohnern. Und hat aber in vielen Bereichen Geschichte geschrieben, natürlich am meisten in der Entwicklung der Skitechnik. Wir haben mehrere Denkmäler. Eines ist sogar für den General Betoir auf der Arlbergstraße rauf, beim Moser Kreuz, kurz bevor man ins Verwalltal reinfährt. Da sieht man so ein Denkmal mit einer französischen Flagge. Das ist ein Ehrendenkmal für die französische Besatzungsmacht. Dann haben wir ein Denkmal für den Hannes Schneider, unseren großen Skipapst, der der erste Skilehrer war, 1907 im Hotel Post in St. Anton, die erste Skischule in Österreich gegründet hat, der erste, der in Japan dem Kaiser das Skifahren beigebracht hat und dann in Amerika, in North Conway, auch noch ein Skigebiet aufgestellt hat.
Völlig bis St. Anton, von Christoph bis Zirs, ja, da sieht man die Leute nur mit Ski und die Fiss.
Aus dem Skihelden, Skilehrer und Frauenschwarm Hannes Schneider wurde übrigens später auch ein Schauspieler. Er war oft zu sehen vor diesen Traumpanoramen und so konnten Kinobesucher auf der gesamten Welt seine Arlberg-Skikünste auf der Leinwand erleben. Also kein Wunder, dass viele Menschen später selbst diese Pisten hier erobern wollten. Aus alpinen Höhen und grünen Tälern kommt heute die Radioreise mit Alexander Tauscher, Urlaub in St. Anton am Arlberg. Wir sind heute dort, wo einst der legendäre Venice Simplon Orient Express hielt, und zwar auf der Fahrt von London über Paris bis nach Venedig. Martin Ebster, Tourismusdirektor in St. Anton, erinnert uns an diese Zeit. Also wir drehen mal die Uhren zurück mit einer legendären Musik. Sie hören sie schon im Hintergrund, aus einem legendären Zug, dem Orient Express, in dem es ja auch mal einen berühmten Mord gegeben haben soll.
Meiner Erinnerung nach fuhr der Orient Express bis so ungefähr 2005, 2006 regelmäßig, also nach Fahrplan zwischen Paris und Venedig und ich glaube dann auch Richtung Istanbul weiter. Und der ist wirklich wöchentlich hier stehen geblieben nach Fahrplan und die Leute waren ganz begeistert, wenn sie diesen wunderschönen blauen Zug hier im Bahnhof gesehen haben.
Gerade auch so das Königshaus aus England, wie es jetzt zum Beispiel am Arlberg ist, also in Lech zum Beispiel?
Wir haben eigentlich fast alle Königshäuser Europas bei uns. Die Bruderschaft St. Christoph, die ist mittlerweile der größte karitative Verein der Welt mit über 22.000 Mitgliedern. Und sämtliche Königshäuser, Sportler, Politiker, Künstler in Europa sind Teil dieser Bruderschaft. Die sind Mitglieder, Brüder und Schwestern. Unter anderem natürlich auch das englische Königshaus, die bei uns recht oft zu Gast waren.
Ein Undercover eher, also sieht man nicht auf der Piste.
Ja, die versuchen schon nicht unbedingt aufzufallen, kommen vielleicht auch nicht mit dem Zug, sondern schon mit ihren eigenen Fahrzeugen. Die lieben das aber überhaupt am Arlberg und vor allem das schwedische Königspaar oder auch der Fürst von Liechtenstein oder die Prinzessin Caroline von Monaco. Die waren alle bei uns da und haben sich da immer sehr wohl gefühlt.
Da, wo einst der Orient Express fuhr, ist jetzt eine Wiese.
Man hat ja für die Skiweltmeisterschaft 2001 die Möglichkeit gehabt, den großen Bahnkörper, also die ganzen Gleise, von der Mitte des Ortes wegzubringen, über den Bach rüber in den Berg hinein zu versetzen. Das heißt, wir haben nach wie vor einen wunderschönen Bahnhof, aber das alte Gelände, das nicht wirklich attraktiv war, ist jetzt ein schöner, großer Park geworden. Wir haben dazu bekommen ein Zielstadion, das dadurch ein Wellnesscenter, ein Kongresszentrum, das steht alles in diesem Park.
Das Museum in St. Anton widmet sich auch den sogenannten Schwabenkindern. Das waren Kinder aus Tirol, aus Vorarlberg, Liechtenstein und der Schweiz, die während des Sommers in Oberschwaben und im Allgäu auf Bauernhöfen und auch in Bürgerhäusern arbeiten, ja schuften mussten, von Beginn des 17. Jahrhunderts bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts. Jedes Jahr mussten Hunderte, zeitweise sogar mehrere Tausend Kinder und Jugendliche in das Bodenseegebiet. Der Abschied von den Familien fiel ihnen natürlich damals sehr, sehr schwer.
Vom Hungerweg nach Schwaben, eine arme Zeit und voller Not herrschte bei den Bergbauern in Tirol.
Ins Schwabenland hat es geheißen müssen, die Kinder. Die sind dann zu Fuß dorthin gegangen und sind an Bauern verteilt worden. Und die haben dann ein bisschen Geld verdient und haben eine Wurst und ein bisschen was zu essen mitgebracht für den Winter, damit die Familie wieder überleben kann. Und die Schwabenkinder, die haben alle über den Arlbergpass müssen. Da steht zum Beispiel der Josef Grieser aus Riez, es ist im Nachbartal, geboren 1892, der Vater und die Mutter dabei, 11 Jahre bei Dienstantritt, ein Bube, der bei Georg Traut in Degerzweiler in Neuravensburg arbeiten hat müssen.
Marschierten zum Ravensburger Kindermarkt erwartungsvoll. Übern Eschen, überm Arlberg, Gedanken an Zuhaus und Tränen in den Augen.
Ihr habt einmal im Jahr dieses Skirennen, der weiße Rausch. Was ist das? Klingt nach Droge.
Das ist eigentlich eine Droge. Meiner Meinung nach das verrückteste Skirennen, das es gibt. Ich organisiere das und bin eigentlich auch verantwortlich und manchmal frage ich mich, was ich mir jedes Jahr antue. Es geht zurück auf einen Film aus dem Jahr 1931. Der hat auch Der Weiße Rausch geheißen. Der Regisseur war der Arnold Funk, ein berühmter Filmregisseur damals, der die ganzen Bergfilme gedreht hat. Zusammen mit der Leni Riefenstahl und den großen Skilehrern hier von St. Anton haben die eigentlich einen Film gemacht, der 2 Stunden nur zeigt, wie 2 Menschen vorne wegfahren und 50 die 2 verfolgen. So eine Art Fuchsjagd. Und wir haben uns 1998 gedacht, da machen wir ein Skirennen draus. Und zwar am letzten Tag der Saison. Das ist immer Ende April. Um 17 Uhr nachmittags bei bewusst schlechtestmöglichen Pistenverhältnissen, matschiger Schnee, hohe Buckel, 555 Menschen auf 2700 Metern am Start, die fahren alle gleichzeitig los und wer als erster herunten ist, hat gewonnen. Und im Ziel bauen wir ihnen dann noch 2 große Hindernisse auf mit Schneetürmen, über die müssen sie noch drüber klettern. Und weil du gesagt hast, Droge, das ist eine Droge. Innerhalb von Stunden, am 1. Dezember, machen wir die Anmeldung auf, ausgebucht, sind die 555 Plätze weg und die Leute kommen hierher und an dem Tag, wo das dann losgeht, da habe ich immer das Gefühl, man merkt, wie das Adrenalin durch die Dorfstraße runterrinnt. Das ist so eine unglaubliche Stimmung und die starten dann da oben alle und kommen begeistert vor tausenden Menschen da ins Ziel. Also ganz was Besonderes, der weiße Rausch.
Sind es Amateure oder sind auch Profis dabei?
Sind Amateure, sind Profis. Einige der Profis, die im Weltcup unterwegs sind, haben zu mir gesagt, sie fahren dieses Rennen nicht, weil sie nicht verrückt genug sind.
Der Mann für die auch verrückten Ideen. Martin Ebster wird uns auf dieser Reise später noch begleiten, hier in unserem Urlaub in St. Anton. Wenn Sie diese Stimme hören, dann wissen Sie, Ihre Ohren bekommen Urlaub. Denn das hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher aus St. Anton am Arlberg. Grüße Sie. In dieser Etappe schlagen wir die Brücke vom Winter in den Sommer. Das geht ja in den Alpen meist nur schrittweise. Und eben der Winter hat St. Anton so berühmt gemacht. Ob Arlberg-Kandahar-Rennen, dieses legendäre, wir sprachen darüber, Skirennen, der weiße Rausch. Also wer die Piste mag, der kommt kaum an St. Anton vorbei. Eine kleine Gruppe von Menschen gründete vor mehr als 100 Jahren einen kleinen Skiclub. Und heute hat er tausende Mitglieder auf der gesamten Welt, aber noch viel, viel mehr Menschen aus aller Welt kommen hierher in die Alpen zwischen Tirol und Vorarlberg. Und auch im Sommer bei Schlechtwetter geht einiges hier Aktives. Im Sport- und Kletterzentrum Aalrock, da werden unter anderem Tennis, Volleyball, Squash, Kegeln, Klettern und auch Bowlen angeboten. Der Klettersteig führt auf den 18 Meter hohen Turm dieses Sportzentrums, zu dem auch noch eine Trampolinhalle inzwischen gehört. Und darüber sprach ich mit Wilma Himmelfreund-Pointner vom Tourismusverband. Und als man in Tirol noch ganz bedenkenlos Après-Ski feierte, da kann man sicher auch in St. Anton nicht hier an diesem DJ vorbei.
Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Anton aus Tirol.
Nein, das berühmte Lied kommt nicht aus St. Anton, obwohl der DJ Ötzi seine Karriere hier als DJ begonnen hat. Der war in einem Lokal hier in St. Anton über zwei Wintersaisonen und dann wurde er zum großen Star.
Hier war er noch so ein No-Name damals noch.
War er noch ein No-Name, ganz genau.
Graue Bille Sellerie, das braucht so ein Antoni. Korter du und keine Schmäh, a Kapier sind kein Juche. Bin kein Soft, ich bin ein Tiger, Girls, so ein Typ wie mich.
St. Anton am Arlberg ist halt bekannt als das Skigebiet. Wir gehören zur Arlberg-Region, das ist die größte zusammenhängende Skiregion Österreichs und wir sind das fünftgrößte Skigebiet weltweit. Es ist ein Skigebiet, das Arlberggebiet, bestehend aus den fünf Orten St. Anton, St. Christoph auf Tiroler Seite und Stuben, Zürs und Lech auf Vorarlberger Seite. Das ganze Gebiet ist eben das Arlberggebiet.
Sehr schneesicher, weil wir auf der Nordwestpassage liegen des ganzen Arlbergmassivs.
Wir sind sehr schneesicher. Also wenn wir jetzt keinen Schnee haben würden, dann hat keiner einen Schnee in den Alpen. Das Skigebiet geht bis fast 3000 Meter rauf und ist bekannt als sehr schneesicheres Skigebiet.
Wie sind so die Pisten von der Schwierigkeit her?
Die ganze Region hat ein sehr, kann ich sagen, vielfältiges Angebot von einfachen Pisten bis sehr herausfordernden Pisten. Und der Arlberg ist auch bekannt für sein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Freeride-Gebiet. Es ist ja unglaublich, wenn man sich das vorstellt, über 300 Kilometer markierte Pisten und noch einen sehr großen Anteil auch an Off-Piste-Abfahrten, kann man sagen, wo man dann eben auf nicht markierten Pisten ins Tal kommt. Und wir haben Gäste, was St. Anton sicher auszeichnet, aus der ganzen Welt. Ein sehr, sehr internationales Publikum.
Also auch die Königshäuser, haben wir schon gehört, kommen hierher zum Skifahren.
Aber ich würde sagen, wir sprechen den sportlichen Gast ein, ganz egal, ob der jetzt kommt mit der Familie oder ob er mit seinen Freunden kommt. Und es sind natürlich auch gekrönte Häupter dabei, aber die wollen dann hier, so sagen wir, low-key, die wollen da jetzt nicht groß in den Medien aufscheinen.
Wir sehen es ja auch, wie steil es runtergeht mit Zwischenhügeln, ja, also richtig so auf und ab, auch beim Abfahren noch.
Es gibt auch einen Spruch, wer Skifahren hier lernt, in St. Anton am Arlberg, der wird weltweit ein guter Skifahrer sein.
Deswegen habt ihr ja auch wegweisend euch erwiesen.
Ich meine, es sind sehr viele Entwicklungen im Skisport, gehen von St. Anton am Arlberg aus. Hier wurde zum Beispiel der erste Skiclub gegründet 1901. Es war aber auch die erste Bahn, die schon 1937 die Gäste auf den Berg brachte.
Winter ist natürlich die Hauptsaison hier, aber auch der Sommer. Was unterscheidet vor allem den Sommer vom Winter, außer eben, dass kein Schnee ist? Welche Aktivitäten würdest du empfehlen?
Ich würde mal sagen, im Winter ist St. Anton am Arlberg weiß, im Sommer bunt, auch vom ganzen Angebot her. Es sind viele Wintergäste, die dann im Sommer herkommen und total überrascht sind, wie vielfältig das Angebot ist, wie grün es ist. Wenn man die Pisten anschaut, wo man Wochen vorher vielleicht noch runtergefahren ist mit den Skiern, das ist ein Blumenmeer. Und wenn man da mal auch rauffährt, wenn man die Bahnen nimmt, die ja auch in der Sommerkarte inkludiert sind, und man kommt dann rauf in wirklich hochalpines Gebiet auf der Valuga auf 2800 Meter, das ist unglaublich, wie vielfältig auch die Region ist.
Vielfältig auch das Angebot. Yoga zum Beispiel, Yoga am Berg, ist ja so ein Trend jetzt, machen viele Regionen.
Die Gäste kommen zum Wandern, kommen zum E-Biken. Yoga ist eines der Zusatzangebote, das wir unseren Gästen anbieten. Und es hat schon ganz was Besonderes, wenn man dann auch rauffahrt mit der Bahn und dann oben am Berg, zum Beispiel am Gampen, Yoga macht und einen Blick ins Tal hat. Das ist ein unglaublich erhebendes Gefühl und man kommt so richtig in den Flow rein, der Natur, der Ruhe, die Gerüche, umgeben von Kühen. Vielleicht hört man mal die Kuhglocken zwischendrin, wenn man seine Entspannungsübung macht beim Yoga, und trotzdem ist das ganz was Besonderes.
Welche Aktivitäten würdest du noch vorschlagen für den Sommer hier? Außer eben dem Wandern, zu dem wir ja auch noch kommen.
Wenn ich jetzt von mir persönlich ausgehe, ich bin total begeisterte Mountainbikerin. Bis dato war es immer mit eigener Anstrengung, aber seit ich es entdeckt habe, dass es die E-Bikes gibt und dass das so viel Spaß macht, jetzt mache ich das einfach auch oft so, dass ich mit dem E-Bike wo rauf fahre und dann habe ich noch genügend Kraft, dass ich vielleicht noch auf den Gipfel raufgehe, das sogenannte Bike und Hike. Das ermöglicht einfach das E-Bike, zum Beispiel vorauf auf dem Rändl und dann geht es noch rauf auf den Zwölferkopf und da oben beim Gipfelkreuz habe ich dann das Gefühl, wow, ich habe es geschafft und sehe das ganze Stanzertal und ich sehe auch nach St. Anton am Arlberg runter. Das ist ein unglaublich erhebendes Gefühl.
Dieses erhebende Gefühl versuchen wir gleich im Ansatz zu bekommen, wenn wir aufs Bike steigen werden. Wir werden mehrere hundert Höhenmeter strampeln. Natürlich hilft uns da ordentlich der Genosse Motor. Die Urlaubsshow im Radio hat einen Namen, der ist einfach Programm. Radioreise mit Alexander Tauscher und Sie mittendrin in St. Anton am Arlberg. Wir steigen in dieser Etappe aufs Rad, so wie es viele in dieser Region tun. Die Bergtouren sind zum Teil anspruchsvoll, in den Tälern sind die Radwege teilweise sogar asphaltiert und damit auch für Familien mit gerade kleineren Kindern geeignet. Ein Beispiel dafür ist der Stanzertaler Radweg zwischen St. Anton und Schnann. Anspruchsvoll hingegen ist die Mountainbike-Strecke zur Heilbronner Hütte und von da aus kann man, wenn man noch Kraft hat und Mut hat, weiter auch ins Paznaun oder auch in die Region Montafon radeln, strampeln, schwitzen. An einem sonnig heißen, ja richtig schwül heißen Tag bin ich mit dem E-Bike-Führer Christian Reininger in die Berge gestartet, von Petnau aus auf die Nesslaalm, ja und zwar mit dem hier.
E-Biken, E-Biken, der Akku ist geladen, E-Biken, E-Biken, man spürt nichts in den Waden. 10 Strichal am Display, macht das Radeln richtig schick.
Ich bin da mit dem Alex mit dem E-Bike von St. Anton gestartet und wir sind da der Rosanna entlang nach Bettneu raufgefahren und von dort aus geht ein schöner Mountainbike-Weg, eine Forststraße rauf zum Almfrieden und da genießen wir gerade die schöne Aussicht und heute das wunderbare Wetter mit Aussicht auf die Eisenspitz raus beim Stanzertal und die Tour geht dann noch weiter auf die Nesslaalm. Die Nesslaalm ist eine bewirtschaftete Alm. Da gibt es auch einen Käse zu kaufen da oben. Da oben werden wir dann ein bisschen die Aussicht genießen, bevor wir uns dann wieder einen Weg zurück nach St. Anton machen. Und auf dem Weg zurück kann ich auch noch dem Alex ein bisschen erklären, welche anderen Möglichkeiten es gibt zum Biken, zum Wandern und einfach die ganzen Freizeitaktivitäten, die da vom Arlberg her geboten werden.
Genau, also heute eine von vielen Touren. Was würdest du noch empfehlen, wenn man so eine Halbtagestour macht?
Bitte? Es gibt mehrere Almen, die auch bewirtschaftet sind, wie zum Beispiel die Butzelalm, die Tritschalm, die Rossfallalpe. Oder auch die Konstanzer Hütte ist eine sehr beliebte Radtour, weil sie einfach für fast jedermann zu erreichen ist. Jetzt speziell im E-Bike-Zeitalter ist es auch schon fast zu einer Familienradtour geworden. Es gibt auch Kinder-E-Bikes, es gibt auch Kinderanhänger, die von Familien genutzt werden, um mit dem E-Bike dorthin zu gelangen. Und da gibt es wirklich sehr viele Möglichkeiten. Es gibt auch anspruchsvolle Touren. Man könnte auch das natürlich konventionell mit dem normalen Rad machen, was zur heutigen Zeit schon fast schon unpopulär geworden ist, weil die meisten Menschen sich tatsächlich mit Strom fortbewegen und das jetzt zurzeit ein großer Boom ist. Aber wie gesagt, wenn jemand seine Fitness herausfordern oder testen will, dann kann man das auch mit dem normalen Rad machen, zum Beispiel zur Darmstädter. Das ist dann eine relativ anspruchsvolle Radtour und es gibt auch ein paar technische Single-Trails, die auch genutzt werden könnten, sogar mit Lift-Access.
Denn wir liegen ja heute so etwa 400 Höhenmeter zurück, jetzt mit dem E-Bike. Ich glaube, du würdest es auch ohne Motor schaffen.
Ich würde es schon schaffen, aber das ist schon eine Weile her und ich müsste sicher ein bisschen mehr Kraft und Schweiß und ein bisschen schweißtreibende Arbeit treiben müssen.
Was sind so die größten Anfängerfehler? Also ich habe immer diese Höhenangst. Also mir graut es jetzt schon vor dem Abstieg, weil es so steil runtergeht und ich so auf den Bremsen drauf sitze.
Ein Klassiker für die Menschen, die jetzt nicht so oft in den Bergen sind. Der Klassiker ist, dass man einfach zu steif wird beim Bergabfahren. Die meisten Leute kommen mit dem E-Bike dort wohin, ganz leicht, wo sie dann wirklich Respekt haben und Angst haben vor dem Runterfahren. Und viele sind einfach zu ängstlich und zu blockiert und trauen dem Rad einfach zu wenig zu. Und da muss man eben schauen, dass man locker bleibt und immer die Spur schön wählt und nicht da immer zu ängstlich und zu abrupt auf den Bremsen ist. Man muss einfach das Rad entspannt über die Hindernisse mit kontrolliertem Tempo drüber laufen lassen und somit kommt man auch ziemlich sicher ins Tal und das werden auch wir zwei heute schaffen.
Weil es sind ja schon Schotterwege, aber zum Teil auch mal Geröll und kleine Buckel und kleine Mulden drin.
Es gibt auch ein bisschen Wasserschäden und so und diese vom Wasser ausgespülten Rinnen sind natürlich zu vermeiden und da muss man da ein bisschen die Linie schon lesen, aber wir werden es ganz sicher schaffen.
Und der Ausblick, wir haben vor uns auch einen Gletscher gesehen. Also ja. Es gibt ja hier ein Haus, das heißt Gletscherblick, aber genau. Wir haben auch selber einen gesehen.
Es gibt einige Gletscher da noch. Sie werden zwar leider immer ein bisschen kleiner. Wir stehen eigentlich vor einem davor. Das ist Das ist da oben der Hohe Riffler, da haben wir auch einen Gletscher, das ist Dreieck da oben. Der hat drei Gletscher auf verschiedene Ausrichtungen von seinen Gipfeln und ist auch der höchste Berg von der Verwahlgruppe mit 3117 Meter.
Und dann hat man hinten noch einen gesehen,
das auch war mit dem der Kaltenberg. Ganz genau, der hat auch noch einen Gletscher, das ist auch eine beliebte Skitour im Winter.
Und dazwischen halt diese Schneefelder, die wahrscheinlich irgendwann im August dann auch tauen oder einige vielleicht noch halten bei einem nicht so warmen Sommer.
Das kommt darauf an, wie der Verlauf der Temperaturen im Sommer ist. Manchmal gehen sie ein bisschen früher weg, manche bleiben fast da bis in den nächsten Winter rein. Aber wenn es warm genug ist, dann verschwinden die fast zur Gänze. Im Moment sehen wir noch einige und tragen halt zur optischen Bereicherung bei.
Bis wann kann man hier noch E-Bike fahren? Also wintersicher nicht mit so einem Bike?
Theoretisch ja. Ein Sportgeschäft verleiht diese Fatbikes mit diesem Ballonreifen. Und da könnte man auch im Winter fahren und das wird auch zum Teil gemacht. Ist aber noch nicht so populär, aber es ist schon theoretisch ist das möglich.
Schon herausfordernd, auf Schnee zu fahren?
Die Ballonreifen machen das relativ einfach, aber es ist natürlich schon herausfordernd, je nachdem, wie glatt der Untergrund dann wirklich ist. Aber das Profil gibt einen relativ guten Griff. Das ist ähnlich wie auf Sand und so verhält sich das Rad auch im Schnee.
Wobei, wenn man es in Shorts, wie wir es machen, angenehmer ist, da hat man mehr Beinfreiheit als jetzt im Winter eingepackt.
Und vor allem die Temperaturen sind fein auf den Händen.
Schneller, schneller, hol's Radl aus dem Keller, Keller. Weil ich möchte mich bewegen, für die E-Bike-WM, da würde ich alles sehen. Schneller, schneller.
Schneller, schneller, ging's dann auch bergab und meine Hände, muss ich sagen, die hingen richtig auf dieser Bremse, also hatten richtige Schmerz. Aber man muss sich eben an solche Abfahrten erst noch gewöhnen. 400 Höhenmeter in wenigen Minuten. Und wenn der Akku leer ist, in St. Anton und auch dem Stanzertal gibt es mehrere Schnellladestationen für diese E-Bikes. Leere Akkus werden da innerhalb von 20 Minuten zumindest auf 80% aufgetankt, wie ich las. Wir tanken unsere Kräfte auch gleich neu auf, völlig neu auf und erfrischen unsere verschwitzten Körper zunächst mal in einem Dorfbrunnen im Ortsteil St. Jakob, habe ich auch so getan mit Christian. Und dann starten wir zu neuen, frischen Touren. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Wir sind heute auf dem mehr als 300 Kilometer weiten Wanderwegenetz von St. Anton am Arlberg unterwegs. Die Durchtrainierten bewegen sich auf den grenzüberschreitenden Serpentinen. Die Hobbywanderer, die nehmen zur Unterstützung gern mal eine Gondel. Mühelos per Bergbahn erreichbar ist zum Beispiel der Panoramaweg Mutspuren am Geizig auf rund 2000 Meter. Der Weg wird auch als Familienweg gepriesen, weil hier auch die Geschichte der Region so ein wenig beiläufig erklärt wird. Unser Guide Christian Reininger zeigt uns gleich mal die Geschichte der Region am Beispiel einer sehr alten Sennerei an der Nesslealm. Zuvor starten wir gedanklich jetzt mal auf die Valuga, der Hausberg von St. Anton. Und Valuga, so heißt auch diese instrumentale Komposition. Valuga, also ist ja der Hausberg von St. Anton.
Ja, es ist ein sehr imposanter Berg. Es führt da eine Seilbahn rauf. Da gibt es die Valuga 1, die geht auf eine Station auf knapp über 2600 Meter. Und dann gibt es noch eine kleinere 5-Personen-Kabinenbahn, die auf den Gipfel raufführt mit einer Aussichtsplattform, die einem einen sehr schönen Rundumblick gibt um die umgebende Bergregion. Und man kann auch da hinauf wandern und ist an Schönwettertagen einmal sehr empfehlenswert, da mal den Weg hinauf zu wagen, entweder mit der Gondel oder man kann auch da zu Fuß raufgehen oder auch das letzte Stück nur, wenn man will. Das ist dann noch einmal ungefähr eine halbe Stunde ein bisschen steilerer Wanderweg. Und so kommt man zu der Aussichtsplattform.
Ich bin dann gestern von der Zwischenstation in Richtung St. Christoph gelaufen. Da war ein schöner Maiensee. Hätte ich mehr Zeit gehabt, wäre ich so verdreien. Der hat ja so was Bergiges gehabt, tiefgrün. Da gibt es so schöne Holzbänke, die gewölbt sind, wo man sich auch fast hinlegen kann.
Genau, den hat man ein bisschen organisiert. Also es gibt den Mainweg, der führt von St. Anton, beginnend vom Wunderwanderweg, von der Sennhütte weg, rauf zum Mainsee. Und von dort könnte man noch weitergehen auf den Galzig hinauf. Und das ist also ein kleiner See oberhalb von St. Christoph, der sehr beliebt ist. Man kann auch da ein bisschen schwimmen gehen. Es ist ein kleiner Moorsee, also hat trübes Wasser, wird ein bisschen wärmer wie die umliegenden Bäche und ist sehr beliebt.
Was ist deine Lieblingswanderroute hier rund um St. Anton?
Ja, da würde ich fast den Mainweg dazuzählen, nach St. Christoph und dann weiterhin auf den Galzig Von dort aus gibt es einen Share Trail, den man auch zum Biken benutzen kann und auch wandern kann, wieder zurück durch St. Anton. Oder wenn man schon müde Beine hat, könnte man auch mit der Galzigbahn wieder runterfahren. Oder wer sich ganz fit fühlt, der könnte dann auch noch weitergehen, eben auf die Valuga hinauf.
Und was auch wahnsinnig spannend ist, da muss man einfach schon so geübt sein wie du, die Alpenüberquerung von hier nach Italien, also über mehrere Pässe, über das Paznaun, über Galtür, die Schweiz rüber.
Es gibt Hüttenwanderungen, die von Hütte zu Hütte im hochalpinen Bereich durchgeführt werden. Das sind so Wanderungen, wo man zwischen 4 und 6 Stunden am Tag zurücklegt von Hütte zu Hütte. Und da kann man eben anfangen von Lech zum Beispiel ganz runter bis nach Italien die Schönheit der Alpen genießen. Das sind anstrengende Fußwege.
Hast du schon mal gemacht?
Ja. Nein, ich habe Teilabschnitte davon gemacht. Schön, ist sehr schön da oben. Die Hüttenwirte sind alle sehr nett und auch die Übernachtungen sind schön, weil man ist da wirklich abgeschieden von jeglicher Lärmbelastung und es ist auf alle Fälle ein Erlebnis. Das ist die traditionelle Nesslaralm. Da wird präsentiert, wie früher die Senner gelebt haben und wie der Käse gemacht worden ist. Es ist eine alte Sennerei, die man da ganz zu einem kleinen Museum umgebaut hat, wo man eben auf elektronischen Weg mit einem Bildschirm kann man verschiedene Icons antippen, wo das bildlich erklärt wird, was da früher gemacht worden ist, und auch die alten Handwerksgeräte sind da ausgestellt und auch mit ein bisschen Papier wird das illustriert, wie die Leute damals gelebt haben und der Alltag ausgeschaut hat. Also, wenn man da in der Nähe ist, ist es auf alle Fälle wert, da einmal kurz vorbeizuschauen. Es ist auch eine Schlafstätte im oberen Stock und da kann man sich ganz gut vorstellen, was das früher bedeutet hat, ihnen in der Zeit gelebt zu haben. Die haben noch nicht die Kraft des Stroms gehabt, wie wir mit dem E-Bike im Moment. Die sind noch mit der Muskelkraft und noch mit dem kurzen Zeitraum des Sommers haben sie sich über ihr Leben, über den Lebensunterhalt praktisch erarbeiten müssen. Und ich glaube, die waren sehr fleißig.
Es gibt noch einige aktive Sennereien hier in der Region?
Es gibt noch Sennereien. Einige der Almen sind bewirtschaftet und die haben einen Senner oben. Es wird dort Almkäse erzeugt, den man auch kaufen kann. Und er ist sehr gut. Er ist meistens ist er halt sehr jung. Es ist kein gereifter Käse, weil er eben nicht lange lagert, sondern der wird, sobald er die nötige Reife hat, wieder verkauft. Als Almkäse ist ein sehr milder Käse, der wird traditionell erzeugt und ist sicher mal wert, ihn zu probieren.
Weil eben wie so auf den Bergen diese Bergkräuter auch dann zu schmecken sind.
Die Kühe sind da oben auf der Alm und geben dann die gute Milch, die sie eben von den Weiden, eben wie du sagst, die Kräuter abfressen. Und ich glaube schon, dass das einen Unterschied macht von der Qualität von den Produkten.
Ja, wenn Ihnen diese Melodie bekannt vorkommen sollte, sie passt einfach zu diesem Ort hier. Ein Lied, das nämlich besagt, dass es auf der Alm Quasiot gibt. Also für manch ein Bettenlager eines Heustaaters mag das zutreffen. Vielleicht ja auch für manche eine Szene hier am Set. Martin Ebster erinnert uns nämlich an die Filmgeschichte von St. Anton.
Begonnen hat es 1931 eben mit diesem Film Der weiße Rausch von Arnold Fanck. Und der ist damals berühmt geworden dadurch, dass die Kameraführung etwas ganz Neues war. Man hat damals zum ersten Mal den Skifahrern Kameras auf die Mützen eigentlich drauf geschnallt oder auch auf die Skier und auf die Bindungen selber. Und die haben es geschafft, im Gegenlicht die Skifahrer so zu filmen, dass sie in den Schwüngen ihre eigenen Schatten im Sonnenlicht aufgetaucht sind. Ganz ein großartiger Film, der um die Welt gegangen ist. Also man hat sich da erzählt, in Chicago, in New York sind die Menschen, glaube ich, 5 Jahre lang hintereinander ins Kino gegangen, um zu sehen, was die Österreicher da in den Bergen auf ihren Skiern aufführen. Aber wir haben natürlich auch während der Jahrzehnte immer wieder Filme gemacht. 2010 The Chalet Girl, eine englische Komödie mit der Felicity Jones als Hauptdarstellerin. Da haben wir einige sehr schöne, der Schwarze Blitz zum Beispiel, der auch mit dem Toni Seiler hier in St. Anton gedreht wurde. Der doppelte Mann mit Yul Brynner ist hier gedreht worden. Und dann auch die Schussfahrt, ein Film über kanadische Skifahrer. Also da war St. Anton auch immer Kulisse für großartige Regisseure, aber auch Akteure.
Der Toni Seiler ist eine Institution gewesen.
In Kitzbühel. Der Toni Seiler ist ja ein Kitzbühler, aber diese Schussfahrt ist zum Teil auch hier am Arlberg gedreht worden.
Immer wenn es schneit, schneit, hab ich keine Zeit, Zeit, für ein Rendezvous, für ein Rendezvous.
So sang er, der Toni Seiler. Ja, in solchen Momenten hilft einfach wieder ein Griff in Tauschers Plattenkiste. Hier ist Rias, Radfahren im Arlberg-Sektor. Alexander Tauscher unterwegs mit dem E-Bike rund um St. Anton in Tirol, hier in der Radioreise. Grüße Sie. Nur wenige Minuten vom Ortskern von St. Anton entfernt beginnt das Tal, das mir wirklich in dieser Region am meisten gefallen hat. Nicht nur mir, wie Sie gleich hören werden, das autofreie Verwalltal. Hier werden Mythen und Sagen erzählt, hier ist aber auch Action und Adrenalin angesagt. Martin Ebster hat mich zu einer kleinen Runde durch dieses schöne Tal begleitet.
Ein bisschen oberhalb von St. Anton am Arlberg geht es in ein idyllisches Tal hinein, entweder zu Fuß oder mit dem E-Bike oder man kann auch mit dem Gratis-Bus reinfahren. Und dieses Verwalltal ist ein Idyll. Mitten unter den hohen Bergen der Verwallgruppe heißt das eben das Verwalltal. Und auf dem Weg kann man viele verschiedene Dinge sehen. Auf der linken Seite eher die Sachen, die man sportlich erledigen kann. Das ist zum Beispiel der Bikepark, das Eldorado, dann der Hochseilgarten. Aber wir haben auch auf dem Weg in das Verwalltal hinein die Sagen, die es hier gibt in unserem Tal, einfach ein bisschen inszeniert und mit einfachen Mitteln gezeigt, wie die alten Sagen erzählt werden können, vor allem für Familien natürlich. Und dann kommt man herauf über einen kleinen Anstieg zum Verwallsee. Ein wunderschöner See, der je nach Wetter immer seine Farbe ändert und der aber auch dazu dient, elektrischen Strom zu produzieren. Und zwar ist das dann schon der zweite See in einer Reihe. Der andere See ist ein Stück höher noch und auf dem Weg hinunter ins Tal bis zum Fluss, zur Rosanna, wird zweimal Strom erzeugt. Und das hat zur Folge, dass St. Anton am Arlberg völlig stromautark ist. Wir produzieren sauberen Strom aus Wasserkraft und brauchen eigentlich nur 60% des Stroms, den wir selbst produzieren. Der Rest wird dann ins europäische Netz verkauft. Das Verwalltal, das geht natürlich dann noch weiter hinein in Richtung Konstanzer Hütte und Heilbronner Hütte. Da kann man ganze Tage verbringen in diesem Tal und je weiter man hineinkommt, desto schöner wird es. Da blühen dann die Alpenrosen links und rechts des Weges und die Berge werden höher. Und da ist man dann wirklich frei, mitten in den Bergen. Man fühlt sich da so wie on top of the world.
Wir sind ja heute an einem Hochsommertag hier. Smart. Blau, aber auch grün der See, fast karibisch. Du würdest aber sagen, etwas kühl zum Baden.
Ja, da muss man, glaube ich, schon ein bisschen tapfer sein, da hineinzuspringen, dadurch, dass dieser See einen sehr starken Zufluss hat und über die Staustufe, wo dann der Strom produziert wird, auch einen sehr starken Abfluss, kommt da immer frisches, klares Bergwasser rein und ich würde mal so heute, wenn ich da reinschaue, dem See nicht mehr als 8 oder 9 Grad geben. Und wenn man da reinspringt, dann ist man auf jeden Fall abgekühlt.
Wie tief ist der See in der Mitte so?
Also in der Mitte wird das so ungefähr 70, 80 Meter tief sein, mehr nicht. Wenn man zum Beispiel nur um den See herumfahren möchte und am Fuße des Sees geht es wieder abwärts, gerade 5 Minuten, da kommen wir zur Wagnerhütte. Und das ist eine wunderschöne alte Hütte und wir zwei, Alex, du und ich, wir werden uns dann da hinsetzen, einen Kaffee trinken.
Sehr schön, Martin, mit dir immer eine Freude.
Wenn man das alles gesehen hat, was da geboten wird, dann ist irgendwann einmal der Moment und der kommt in den Bergen sehr oft und ich empfehle den Menschen immer, das auch zu tun. Mal irgendwo hinstehen oder hinsitzen oder hinlegen. Ich sage dann immer ganz frech, die Goschen halten, also ruhig sein, tief einatmen und den Moment genießen und das Glück genießen, diese Luft und die Sonne und die Berge in sich aufnehmen zu können. Da kommt man wieder runter und man muss nicht immer hyperaktiv sein, einmal eine Minute Ruhe geben, ist auch ganz gut.
Ich merke es an mir, leider zucke ich immer sehr schnell das Smartphone. Und der Vor- oder Nachteil ist, ihr habt so guten Empfang hier. Was wir in Deutschland in manchen Städten nicht haben, habt ihr in der letzten Ecke hier überall Empfang.
Ja, Smartphone dient daherinnen hauptsächlich zum Fotografieren, um diese Eindrücke, die man hat, mitzunehmen. Mails brauche ich daherinnen keine zu machen. Und wenn mich wer anruft, dann schaue ich mal, nehme ich es ab oder nicht.
Und die schlechten Weltnachrichten stören auch hier.
Die Weltnachrichten kriegt man schnell genug wieder, wenn man draußen ist im Tal. Ich bin hier geboren und hier aufgewachsen, bin ein stolzer Tiroler und ein stolzer St. Antoner und zwar deswegen, weil ich die ganze Welt gesehen habe. In meiner früheren Firma war ich auf der ganzen Welt unterwegs und immer wenn ich nach Hause gekommen bin, habe ich gewusst, schlussendlich werde ich hier landen wieder und ich werde hier bleiben und das tue ich auch.
Was fasziniert dich so?
Es ist einfach, alleine wenn ich herkomme und es ist wieder grün oder im Winter blendend weiß, dann weiß ich, ich bin wieder am richtigen Ort. Und es gibt noch 1000 andere Gründe, aber ich glaube, das würde fast die Sendung sprengen.
Na, wir haben durchaus noch Zeit und so kann uns Martin hier in der Radioreise noch ein paar seiner Lieblingsorte in St. Anton zeigen. In Farbe und Stereo und heute mit der Melodie der Berge, die Radioreise mit Alexander Tauscher aus St. Anton am Arlberg, zu Gast bei unseren netten österreichischen Freunden. Wir begleiten Martin Ebster durch das Verwalltal, das ja zum Glück für Autos gesperrt ist. Dafür können die richtig harten Mountainbiker sich hier austoben, denn das E-Bike-Gelände Eldorado, Rad wird hier groß geschrieben, bietet einen Parcours, ja, in dem es wirklich rasant zugehen kann. Der Kenner spricht vom Pump-Track, also die Biker springen von einem Hügel zum anderen. Und wer noch mutiger ist, der kann mit seinem Motorroller sogar von einer kleinen Schanze, also einem Dach, ausspringen. Also geht auch ruhiger hier, und zwar konzentriert ruhiger im Hochseilgarten und auch noch ruhiger, ganz faul im Liegestuhl. Hier ist Martin.
Wir haben sehr, sehr gute Freunde in Rostock, und da war ich an der Ostsee und mich haben die Strandkörbe so fasziniert. Und wie ich zurückgekommen bin ich eben bei diesem wunderschönen Verwallsee gestanden und habe mir gedacht, auf so einen See schaut man ja ganz gern hinaus. Und da sollte man sich irgendwo gemütlich auf so einem Podest niedersetzen können und die Ruhe genießen. Und das muss man ja nicht immer auf einem normalen Sessel machen, oder wir haben auch so Schaukelsessel, aber also ein Strandkorb, das wäre was. Und einer meiner Freunde, die da sehr talentiert sind, hat uns einen Ostsee-Strandkorb aus Holz gemacht. Der ist auch drehbar, den kann man dann in alle Richtungen und gegen die Sonne drehen. Und da sitzen die Leute unglaublich gern drauf. Das Problem ist, ich bekomme nie einen Platz. Also ich muss mir dann immer irgendwo eine andere Sitzgelegenheit suchen. Eine finde ich dann immer, wenn wir ein Stückchen weiterfahren, und da kommen wir zum Hochseilgarten. Das ist mitten im Wald der Bach, die Rosanna rinnt da vorbei. Und wir haben einen Hochseilgarten zwischen 8 und 12 Metern Höhe mit drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden, wo sich jeder mal versuchen kann, dort in den Baumwipfeln herumzukraxeln, aber auch einmal mit einem Schlitten zwischen zwei Bäumen hindurchzugleiten oder auch über mehrere, man nennt sie Flying Fox, über mehrere Stahlseile quer durch den Wald sich durchgleiten zu lassen. Riesenfreude, Riesengaudi, können auch die Kinder kommen. Wir haben einen kleinen Kinder-Niederseilgarten und da kann man sich eigentlich einmal einen halben Tag sehr, sehr gut vergnügen. Die Rosanna kann man rein, die Füße reinhalten, die Hände reinhalten, und da merkt man, was ein klarer Gebirgsbach alles so mit sich bringt. Kälte, Erfrischung, frisches Wasser natürlich zum Trinken direkt aus dem Bach.
Von der Rosanna jetzt zur Barbara, auch erfrischend hier bei uns in der Radioreise. Barbara Karlhammer vom Tourismusverband mit ein paar weiteren Infos zum Urlaubsangebot in St. Anton am Arlberg. Wir leiten das Gespräch mit einer Legende hier aus St. Anton ein. Karl Schranz, einer der erfolgreichsten Skirennläufer Österreichs, der mitunter auch mal sang.
Koi, koi, koi und Ski, hei, Kameraden, denn bei jedem Sieg ist auch das Glück dabei.
St. Anton am Arlberg hat einen wahnsinnig klingenden Namen und weltbekannten Namen, ist aber sozusagen nicht nur St. Anton, sondern eine ganze Region. Es gehört dazu Drengen, Petnoi, Flirsch, Schnann, und diese ganzen Regionen haben natürlich auch ihr spezielles Angebot, sei es jetzt im Sommer beispielsweise viele Hütten und Almen, die von dort aus erreichbar sind. Außerdem gibt es in Petnoi beispielsweise den Wellnesspark, also für schlecht Wetter auch einmal ein Programm, um dort schwimmen zu gehen. Und so ergänzt sich die Region eigentlich perfekt.
Ihr habt hier eine Sommercard. Was beinhaltet die? Was kann man mit so einer Sommercard alles anstellen hier?
Ja, die Sommercard ist für unsere Gäste eigentlich die perfekte Möglichkeit, die Region in ihren vielen Facetten kennenzulernen. Einerseits ist beispielsweise ein Tag die Benutzung der Arlberger Bergbahnen dabei. Das heißt, man kann einen ganzen Tag den Berg rauf und runter fahren. Damit kommt man beispielsweise eben auch auf die Valuga mit 2811 Metern und hat von dort aus einen Blick in 5 Länder, also nach Italien, nach Liechtenstein, in die Schweiz, nach Deutschland und natürlich einen schönen Teil von Österreich. Darüber hinaus bietet die Sommerkarte eben auch Zugang zu unseren Schwimmbädern, die wir in der Region haben. Man hat dort einen Eintritt dabei und man hat ein wahnsinnig vielfältiges Programm von Bogenschießen, über Yoga, über verschiedene Wanderungen, die man kostenfrei mitmachen kann. Man kann ein E-Bike ausleihen und einmal in diese Welt hineinschnuppern oder einfach an einer Bike-Tour oder Wandertour in der Region teilnehmen. Wem das noch nicht reicht, der kann sich sozusagen mit der Premium-Karte ausstatten und damit sozusagen unbegrenzt am Berg fahren, unbegrenzt die verschiedenen Aktivitäten nutzen.
Wir hören ja ganz dezent im Hintergrund Kinder. Ist es auch ein kinderfreundlicher Ort?
Ja, sehr. Es gibt Unmengen Spielplätze eigentlich in jedem unserer verschiedenen Orte, aber natürlich auch am Berg. Es gibt am Verwaldsee einen großen Erlebnisspielplatz. Und wir bieten im Zuge der Sommerkarte auch ein sehr vielfältiges Programm für die Kinder an, um ihnen die Natur und die Schönheit sozusagen unserer Welt ein bisschen näher zu bringen.
Ihr habt einige Rekorde, mit denen ihr werben könnt. Zum Beispiel der höchste Punkt des Jakobsweges. Ich dachte immer, der führt nach Santiago de Compostela und geht über die Pyrenäen, aber scheinbar auch den gibt es hier.
Ja, durchaus. Der Jakobsweg führt quasi direkt durch St. Anton am Arlberg und dann weiter über den Mainsee nach St. Christoph. Und St. Christoph ist die letzte Region in Tirol, bevor der Weg überschreitet oder überquert sozusagen nach Vorarlberg und ist unter anderem eben auch der höchste Punkt dieses Wegs. Ja, das ist einer unserer besonderen Wege, die wir hier in der Region haben. Unter anderem führt auch der Adlerweg über die Gipfel sozusagen von St. Anton am Arlberg. Das ist eine Weitwanderroute, wo unter anderem die Ansbacher Hütte, das Kaiserjochhaus und die Leutkircher Hütte Teil davon sind, führt aber in die andere Richtung noch sehr, sehr weit durch ganz Tirol.
Ein weiterer Rekord oder ein weiteres Unikum, was ihr auch bewerbt, und darüber werden sich vielleicht die Drogeriemärkte nicht so freuen. Ihr sagt, ihr seid die mückenfreie Zone hier.
Ja, wir sind fast mückenfrei, würde ich mal sagen. Das ist der große Vorteil von unserer Höhenlage. St. Anton liegt auf 1300 Metern und dadurch ist solches Getier zum Glück relativ selten anzutreffen.
Sei nicht so lästig, Moskito. Ich finde es hässlich, Moskito.
Ich hatte großes Glück, ein paar dieser seltenen Gäste hier in St. Anton hautnah begrüßen zu dürfen. Wir entdecken die Welt mit den Ohren und fangen die Eindrücke im Mikrofon ein. Hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher aus dem Lande Tirol, heute in St. Anton am Arlberg. Wenn Sie hier wandern, dann werden Sie immer wieder auf das Edelweiß stoßen. Aber nur an einem Ort, da werden Ihnen mehr als 20.000 Edelweiße entgegenlächeln. Denn bei der Sennhütte, wo auch der Wunderwanderweg beginnt, da blüht ab Juli jeden Jahres auf einem anerkannten Energieplatz ein Riesenedelweiß. Mittendrin stehen hölzerne Energieliegen quasi zum Ausruhen, weil ja im Alpenraum Edelweiß seit jeher auch als kraftvolles, auch als Liebessymbol gilt. Tanja Senn, die Wirtin auf der Sennhütte, erzählt uns mal von ihrem Blütentraum und dazu das Edelweißlied, das die Amerikaner besonders lieben.
Das Edelweiß ist ja ganz eine spezielle, traditionelle Blume bei uns hier in Tirol, ist auch ein Liebesbeweis. Und mein Mann hat mir die dann geschenkt. Ich durfte sie mir allerdings selber einsetzen. War ziemlich viel Arbeit. Der Durchmesser vom Edelweiß ist ca. 20 Meter, damit man sich das besser vorstellen kann. Und es sind laut Weltrekord 107.124 einzelne Edelweiß.
Wow, allein die zu zählen ist ja schon mühsam. Ich weiß gar nicht, wie man das macht. Man muss ja dann immer sich vorkämpfen von einer Blüte zur nächsten.
Also wir haben das gerastert und wir haben 40 freiwillige Helfer gehabt. Es ist auch eine Schiedsrichterin von Guinness gekommen, vom Weltrekord, und hat es wirklich kontrolliert. Kein Edelweiß, auch wenn es zwei Blüten hat, durfte es nicht doppelt gezählt werden. Also wirklich, jedes Edelweiß musste einen Stiel und eine Blüte haben und dann hat es gezählt.
Die blühen jetzt jede Saison wieder?
Die blühen immer wieder. Ich muss allerdings öfter nachsetzen. Wir haben natürlich auch hier Mäuse und andere Tiere, die aufs Edelweiß stehen.
Der Rekord bleibt dann auch bestehen?
Der bleibt bestehen. Vorher hatte den Weltrekord die Türkei. Das geht eigentlich darum, wie viele Einzelblumen in einer Blumenanordnung. Und die müssen alle leben, man kann jetzt nicht Gestecke machen. Und die Türkei hatte bei den 50.000, ich glaube, Tulpen oder Nelken. Und wir haben das mit dem Edelweiß getoppt.
Edelweiß würde ja auch nicht zur Türkei passen, eher hier zum Alpenraum.
Jawohl. Und unser Slogan ist sensationell, weil unser Familienname ja Senn ist und die Sennhütte. Und zum sensationell passt natürlich ein sensationeller Weltrekord gut dazu.
Wie kam die Idee dafür, dieses Edelweiß hier anzupflanzen in dieser riesigen Form?
Ich habe 2008 mit dem Wunderwanderweg begonnen. Also der besteht ja aus 7 Bereichen. Da ist der Wunderwald dabei. Es gibt den Edelweißweg, es gibt das Wasser. Dann haben wir ein Kneippbecken, ein Baumhaus, einen Spielplatz. Alles natürlich nur mit Naturmaterialien. Und das zeichnet auch den Wunderwanderweg aus. Der Hauptbereich ist unser Alpenblumen- und Kräuterweg. Da habe ich jetzt mehr als 15 einzelne Kräutergärten mit einer Minzallee zum Beispiel mit über 40 verschiedenen Minzsorten und auch eine Männersache, Frauensache. Da gibt es den Lustmacher, das Potenzkraut, da gibt es einfach alles. Ist auch lustig zum Anschauen. Wir wollen den Besuchern die Natur nahe bringen und eben auf natürliche Weise zeigen, was für Wunder, kleine Wunder es in der Natur gibt. Und daher auch der Name Wunderwanderweg.
Da schlängelt sich ja, wenn man zu euch zur Hütte hochkommt von St. Anton aus, ja wie so eine Serpentinenstraße, wie ein Serpentinenweg zu euch hoch mit einzelnen Schautafeln unterwegs.
Wir haben uns gedacht, dass man das so ein bisschen anlegt wie einen Achter, das Unendlichzeichen. Und so ist es dann auch im Wald. Man kann bis St. Christoph raufgehen. Ich habe auch die Ausbildung gemacht zur Tiroler Naturführerin, bin Bergwanderführerin, habe eine Kneippausbildung, Kräuterpädagoge und das Letzte ist jetzt noch Edelbrand-Sommelier. Das heißt, wir nehmen alles aus der Natur, wir machen auch Schnaps draus, Edelbrände.
Ich nehme an, die Kräuter spiegeln sich auch auf eurer Hüttenkarte nieder, also auch im Speiseplan. Kochst du sehr viel mit Kräutern?
Ich koche sehr viel mit Kräutern. Ich biete auch Kräuterführungen an, Wildkräuterführungen oder durch unsere Gärten. Mittlerweile habe ich schon über 20 Kräuterprodukte und wir waren ziemlich die Ersten, die in unserer Gegend das gemacht haben. Und dadurch habe ich jetzt natürlich auch sehr viel Erfahrung schon, bin schon ein bisschen ein alter Hase in der Beziehung. Und es macht auch Spaß.
Was wäre jetzt, wenn ich jetzt mittags auf der Hütte einkehre, so ein schönes Kräutergericht, ohne dass ich jetzt ganz hungrig weggehe, aber trotzdem ein schönes Kräutergefühl habe?
Also wir haben mehrere Kräutergerichte. Was auf jeden Fall sehr gut ankommt, ist unser Kräuterpesto, das Hausgemachte. Da gibt es die Nudeln dazu. Dann haben wir auch so Kräuterschmarren. Wir haben sehr viele Sorbets. Was die Gäste immer wieder gerne mitnehmen, sind unsere hausgemachten Brötchen. Also wir backen in unserem Holzofen und da gibt es auch täglich frisches Brot.
Und ihr betreibt die Hütte das ganze Jahr über?
Wir sind das ganze Jahr geöffnet. Im Winter sind wir direkt neben der Piste. Das heißt, wir haben da auch immer Live-Musik. Und im Sommer ist es natürlich ein bisschen ruhiger, da ist mehr die Natur im Vordergrund.
Man ist ja auch etwas außerhalb des Trubels von St. Anton, wenn man den nicht unbedingt will, hier etwas oberhalb von St. Anton.
Das ist ein sehr großer Vorteil. Man kann im Sommer auch mit dem Auto bis zur Hütte fahren. Man kann mit der Gondel hinauffahren, zu uns runterwandern oder rauf und runter wandern. Es gibt eine Schlucht, die Mühltobelschlucht. Und viele Gäste sagen uns immer wieder, sie hätten nicht geglaubt, dass man hier im Winter so schön auf beschneiten Pisten fahren kann und dass im Sommer dann doch sehr viele Blumen wachsen, Orchideen. Und dadurch sind wir sicher ein besonderer Ort.
Ein ganz kleines Edelweiß schicke ich dir.
Ein kleines Edelweiß aus dem größten Edelweiß der Welt, dem Guinness-Buch der Rekorde in St. Anton. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute aus St. Anton am Arlberg. Auf den Hütten gibt's ja immer gute Hausmannskost, so ich denke sehr fairen Preisen. Auf der Sennhütte, Sie hatten es gehört, wird auch mit Kräutern vor allem gekocht. Und wir legen jetzt noch ein paar Sterne drauf. In Österreich, auf dem Land, sind es ja die Gourmillot-Punkte. Wir sind jetzt zu Gast beim Sternekoch Paul Markovic. Er ist Chef de Cuisine im Hotel Gletscherblick. Auf seinen Tellern zaubert er wahrlich kleine Kunstwerke. An einem emsigen Abend, da hatte er zwischen diesen vielen Gängen natürlich nur kurze Zeit für ein kleines Radioreise-Interview. Ich habe ihn unter anderem gefragt, ob das Tiroler Küche ist oder ob es seine eigene Kreation ist.
Mein Küchenstil ist sowieso sehr, sehr weltoffen. Also es ist eigentlich so, dass wir für die Hausgäste dann schon eher Tiroler Küche versuchen einzubringen. Dass wir im Gourmet-Menü ja relativ weltoffen sind. Ja. Und mit Produkten von der Region, sofern es möglich ist. Aber eigentlich ist es eher keine Tiroler Küche, die Gourmet-Küche.
Diese Tester sind ja anonyme Tester, diese Gourmet-Jo. Da weiß man auch nie, wann er kommt und es kann ja immer diesen Tag erwischen, den man nicht vielleicht will. Ist halt immer die Anspannung da?
Sagen wir, es gibt schon Hinweise unter Kollegen im Ort, das ist schon so, ja. Aber den genauen Zeitpunkt weiß man natürlich nie, ja. Also es ist wirklich definitiv egal, weil das jeden Tag so sein muss, wie es gehört. Insofern, es ist auch nicht schlechter und nicht besser, wenn ein Tester hier ist.
Kochen Sie privat für sich dann auch auf so einem Niveau oder eher einfach?
Also das Privat ist es absolut einfach, ja. Also auch frisch, ja, aber absolut einfach. Es ist vielleicht klischeehaft, ja, aber ich esse privat sehr gern Pasta, ja.
Ja, die Pasta und seine Profession sieht man ihm eigentlich gar nicht an, dem Paul. Er ist schlank und rank. Vielleicht sportet er ja viel in den Bergen, wie die meisten unserer heutigen Gastgeber. Wir haben ja von denen sehr oft gehört, wie schön diese Region St. Anton in Tirol ist. Ich kenne auch einige, die seit Jahren hierher kommen, wie auch der liebe Tom Carlos Kupfer, der aus München heraus die Werbetrommel für diese wunderbare Region rühren darf. Vielen Dank, Tom, für die tolle Vorbereitung. Tom verbringt, wie er sagt, seitdem er laufen kann, seine Urlaubstage in St. Anton. Und er wird sich freuen, dass auch neue Gäste schnell begeistert sind, wie Birgit und Andreas aus Oldenburg.
Das erste Mal und es ist wirklich ein spannendes Tal. Vor allem, wir suchen neue Ski-Destination. Und ja, für uns war das spannend, mal das Arlberg und auch noch St. Anton kennenzulernen, um neue Ziele zu finden. Und wir haben festgestellt, zum Mountainbiking unheimlich spaßig.
Wart ihr bisher gewesen zum Skifahren und Wandern?
Also wir waren jetzt viel in Österreich sicherlich, aber auch die letzten Jahre in Südtirol, Wolkenstein zum Skifahren. Und zum Wandern waren wir natürlich auch sehr viel in Bayern, in Österreich, aber auch in Südtirol, ebenso auch in Wolkenstein.
Und ihr habt ja heute zum ersten Mal die Mountainbikes ausgeliehen, habt eine schöne Tour gemacht. Was habt ihr gesehen?
Also wir waren heute bei der Darmstädter Hütte, aber ganz empfehlen kann ich das Verwalltal mit der Konstanzer Hütte. Ein absolutes Traumareal. Muss man unbedingt machen, wenn man hier ist.
Das war einfach die Ruhe, der Bach, an dem man langgefahren ist und einfach runterkommen und sehen, wie schön die Natur einfach ist. Das ist herrlich.
Und auch eben das Gefühl, mit dem Mountainbike es zu machen, ja? Was man ja normalerweise als Wanderer nicht so schaffen würde oder als normaler Fahrradfahrer.
Nee, genau. Man kommt voran und man sieht und man hat irgendwie ein Ziel vor Augen und das ist einfach, ja, wunderschön. Man muss es machen. Also herkommen.
Wir sind eigentlich Wanderer, haben aber jetzt festgestellt, dass man mit den Rädern wesentlich mehr von dem Areal oder von dem Gebiet sieht. Man mehr aufsaugen kann von der Natur und von dem Ganzen. Also ich kann jedem empfehlen, mal mit dem Rad hier durchzuradeln.
Ihr kommt ja aus Oldenburg, da ist die Nordsee ja näher, aber ihr sagt, gerade die Berge geben euch die Ruhe und die Entspannung.
Das ist eigentlich ganz witzig. Früher war das für uns überhaupt kein Thema. Und wir fanden es eher ja, peinlich, muss ich mal sagen, in die Berge zu fahren. Mittlerweile motivieren wir unseren ganzen Freundeskreis, in die Berge zu fahren, weil das einfach so erholsam ist. Man kommt total runter. Innerhalb von 2-3 Tagen hat man seine Arbeit, seinen Stress vergessen. Und das ist ja in der heutigen Zeit nicht so ganz ohne.
Geht's dir auch so, Birgit, den Strand brauchst du nicht mehr unbedingt für 2 Wochen?
Nee, nicht mehr unbedingt. Berge, Weitsicht, herrlich, herkommen, wunderbar.
In St. Anton ist am besten, ist am allerbesten auf der Welt. In St. Anton ist am besten, es gibt keinen Ort, der mir so gut gefällt.
Prüfen Sie mal diese Behauptung von Peter Wackel und machen Sie sich selbst auf den Weg an den Arlberg. Doch der schönste Urlaub kann einen Kratzer haben, wenn man bei der An- und Abreise gestresst ist. Stau, Zeitdruck, Panne im Auto und. Ach ja, die Vignette in Österreich kostet ja auch ein paar Schilling, hätte ich beinahe gesagt. Also da addiert sich einiges, was es nicht immer wert ist. Deswegen machen Sie es so, wie ich es getan habe. Fahren Sie mit der Bahn ganz bequem nach Österreich. Es gibt mit ICE, Eurocity oder auch dem ÖBB Railjet oder auch dem Nightjet dutzende Verbindungen nach St. Anton, zum Beispiel auch mit dem Umstieg in Innsbruck. Und von da aus schlängelt sich der Zug dann durch das Inntal immer weiter nach oben. Also vorbei am Ötztal, an Pitztal, hat auch was, so rauszuschauen, die Berge schon zu sehen. Und dann steigen Sie ganz entspannt in St. Anton aus und erleben all das, was wir heute hier erlebt haben. Und ganz bestimmt noch viel, viel mehr. Sie können im Zug auch übrigens, es gibt WLAN, ganz bequem unsere Radioreise als Podcast hören. www.radioreise.de mit vielen weiteren Inspirationen für den Urlaub in Tirol, den Bildern und Texten in unseren Blogs. www.radioreise.de und überall da, wo es gute Podcasts gibt. Der Railjet wartet bereits im Bahnhof von St. Anton auf mich. Ich drehe mich nochmal um zu den Bergen und sage einfach Goodbye, au revoir, ciao, adios, hey, grüezi. Das wird ein Jahr, auf Wiederloge, Ayuwomba, Salam Aleikum und Shalom. Und vor allem Servus. Und dazu die Melodie, die einfach zu St. Anton gehört. Im Stüber zur Post. Und da heißt es im Text so schön. Ja, in St. Anton am Arlberg, im Stüber zu der Post. Ja, da sitzt sie gemütlich und trinkt einen Most. Ja, da sitzt halt daneben mein Schatze. Da gibt's nirgends qua schöneres Platze. Ja, in St. Anton.
Mein Name ist Wilma Himmelfreund-Pointner, der längste Name im deutschen Sprachraum. Und ich schicke euch alle ganz liebe Grüße aus St. Anton am Arlberg. Und ich hoffe, dass wir uns sehen beim Wandern, beim Biken, einfach bei uns in Tirol.
Servus, ich bin der Christian aus St. Anton und ich grüße alle Radiohörer von der Radioreise mit dem Alex.
Barbara Kallhammer, ich bin seit 2016 glückliche Bürgerin von St. Anton am Arlberg. Ich bin ursprünglich aus Oberösterreich und hier gelandet und würde mich freuen, hier noch viele Gesichter aus aller Herren Länder anzutreffen und grüße damit ganz, ganz lieb in die weite Welt hinaus.
Ich bin die Tanja von der sensationellen Sennhütte und ich würde mich freuen, wenn ihr zu uns kommt und auch euch die wunderschönen Edelweiß anschaut. Aber bitte nicht pflücken, denn sie sind ein Wunder der Natur.
Da ist der Martin aus St. Anton und ich hoffe, es hat euch diese Sendung gefallen, die euch ein bisschen Einblick gegeben hat in die wunderbare Welt in den Bergen rund um den Arlberg, rund um St. Anton am Arlberg und die Geschichte, die wir zu erzählen haben, sei es im Sommer, sei es im Winter. Es war schön für euch da zu sein. Genießt auch die nächsten Sendungen und genießt die Zeit bei euch zu Hause. Pfiat euch!
Pfiat euch und bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
Wenn du es spürst, machen wir alles richtig.
Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Die Welt mit den Ohren entdecken.